SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer am Mikrofon und mit neuen Romanen aus den USA, Österreich und Skandinavien. Aus Skandinavien kommt heute auch die Musik. When the Morning Comes heißt das Album der norwegischen Sängerin Marit Larsen.
17 big dreams, wide awake, no sleep, limelight, silver screens.
Drei neue Bücher aus Skandinavien stellen wir heute vor. Der Norweger Thomas Espedal widmet in Bergenas, seiner regenreichen Heimatstadt Bergen, ein melancholisches Porträt. Ebenfalls aus Norwegen kommt Hanne Ørstavik. So wahr, wie ich wirklich bin, heißt ihr klaustrophobischer Roman über eine junge Frau, die in mehrfacher Hinsicht eingeschlossen ist. Vor 2 Jahren ist der schwedische Autor Lars Gustafsson gestorben. Mit Der optische Telegraph erscheint jetzt sein literarisches Vermächtnis auf Deutsch, das zu den großen letzten Fragen führt. Die Amerikanerin Jennifer Clement hat mit Gun Love ein tief berührendes und poetisches Buch über die ganz unten in Trumps Amerika geschrieben. Zuerst aber geht es nach Österreich, in die Provinz der 70er Jahre. Junger Mann heißt der neue Roman von Wolf Haas, den man vor allem von seinen skurrilen Brenner-Krimis kennt. Jetzt hat er eine nicht weniger komische Geschichte übers Erwachsenwerden geschrieben. Aber interessant, wie Brenner sagen würde.
24
Jetzt ist schon wieder was passiert. Nach der Lektüre von Wolf Haas Roman muss man immer aufpassen, dass man nicht tagelang so sprechen will wie seine bekannteste Hauptfigur, der etwas abgehalfterte Privatdetektiv Simon Brenner. Aber es ist einfach sehr verführerisch, denn Haas schreibt so komisch und brillant, dass es einfach ansteckend ist. Brillant, Hilfsausdruck, um mit Brenner zu sprechen. Nun hat Haas allerdings einen ganz neuen Stoff entdeckt. Junger Mann ist eine autobiografisch inspirierte Geschichte vom Erwachsenwerden in der österreichischen Provinz der 70er Jahre. Aber man kann Entwarnung für eingefleischte Haas-Fans geben. Skurril und sehr komisch ist auch sein neuer Roman. Und herrliche Austriazismen kommen auch wieder drin vor. Dicker Wutzel zum Beispiel. Wolfgang Schneider hat Junger Mann gelesen.
Wolf Haas hat eine Vorliebe für Romanfiguren, die es etwas schwerer haben im Leben. Das gilt verstärkt für den Helden seines neuen Romans, der mit 13 Jahren bereits 93 Kilo auf die Waage bringt. Wir schreiben das Jahr 1973, irgendwo in der österreichischen Provinz hinter Salzburg. Der junge Mann geht ins Internat. Sein Vater, ein Kellner, der es immer zu gut meinte mit seinen Gästen, ist in der psychiatrischen Anstalt gelandet und muss dort unter therapeutischer Anleitung lernen, unhöflich zu sein. Die Öl- und Benzinkrise hat Europa fest im Griff. plötzlich gibt es autofreie Tage. Da hat der junge Mann gerade den richtigen Ferienjob gefunden.
8 Jahre, 4 Gipsbeine und 1 Tonne Schokolade später begann ich in den Sommerferien als Tankwart zu arbeiten. Ich war zwar erst 12, aber da ich 1 Kopf zu groß und 20 Kilo zu schwer und mehrere Watschen zu gescheit war, füllte ich meinen roten Shellmantel gut aus. Ich tankte Diesel in die Sattelschlepper wortkarger Teheranfahrer und in die Traktoren urbeiniger Bauern, normal in die Ford Escorts verwegener Handwerksgesellen und in die Renaults glamouröser Friseurinnen, super in die neuesten Flitzer alkoholisierter Wirtssöhne, deren Väter auf der Wolkenfederung ihrer grauen Mercedes-Limousinen zur Dieselsäule schaukelten.
Die berühmteste Figur des Schriftstellers Wolf Haas ist ein eher knittriger Herr in fortgeschrittenem Alter. Detektiv Simon Brenner, der gemeinsam mit seinem Erzähler ziemlich erfahren und gewitzt über die Welt im Allgemeinen und Besonderen resoniert. Nun nimmt Haas das Leben einmal von der anderen Seite in den Blick. Alles auf Anfang gestellt. Pubertät, erste Versuche, sich von dem schwierigen Zuhause abzunabeln, auf die eigenen Beine zu kommen, die Spielregeln der Erwachsenenwelt zu beherrschen. Coming of Age nennt man es neudeutsch. Dazu gehört klarer Fall auch die erste grundstürzende Liebeserfahrung. Die lässt im Roman nicht lange auf sich warten. Eines Wintertages kratzt der Ferientankwart eine Autoscheibe eisfrei und hat eine Epiphanie.
Erst als ich schon ein fast lenkradgroßes Stück vom Eis befreit hatte, fiel mir auf, dass jemand im Auto saß. Zuerst hielt ich die Erscheinung aber für eine Halluzination, hervorgerufen durch die Kälte oder durch die Benzindämpfe. Noch nie hatte ich so ein Lächeln gesehen. Überhaupt noch nie so ein Gesicht. Diesem Gesicht sah man unzweifelhaft an, dass meine fensterputzerische und eiskratzerische Hingabe geschätzt wurde. Dieses Lächeln sympathisierte in einer Weise mit mir, dass ich nicht anders konnte, als mit diesem Lächeln ebenfalls zu sympathisieren.
Elsa heißt die junge Frau, die so bezaubernd zu lächeln versteht. Im nächsten Moment ist der junge Mann auch schon schwer verliebt. Das Problem besteht darin, dass Elsa bereits Anfang 20 ist und auch schon verheiratet. Ihr Mann ist der Autoschrauber und Teheran-Fahrer Cho, dem der 30-Tonner Diesel bei aller demonstrativen Maulfaulheit Autorität verschafft. Egal. Der junge Mann stürzt sich in seine Liebe und beschließt als Sofortmaßnahme zum Schrecken seiner Mutter eine radikale Diät. Das liest sich lustig und anrührend zugleich. Vor allem sucht er Vorwände und Gelegenheiten, Elsa näher zu kommen. Und das klappt erstaunlich gut. Sie erwidert die Gefühle, auch wenn es andere Gefühle sind. Sympathie, Freundschaft. Elsa, ein eher schlichtes Gemüt, ist im Leben selbst noch nicht richtig in die Spur gekommen. Sie möchte Krankenschwester werden, muss dafür aber noch den Hauptschulabschluss nachholen. Bald gibt der junge Gymnasiast ihr Nachhilfe, führt sie ein in die Anfangsgründe des Englischen. Da gelingen Haas Dialoge voller skurriler Flirtatmosphäre.
Und sie sagte, »Do you love me?«
»Was?«
»Do you love me out?«
»Was meinst du?«
»Ob du mich auslachst?«
»Love«, korrigierte ich sie halb erleichtert und übte mit ihr den feinen Unterschied zwischen Lachen und Lieben.
Als Cho herausbekommt, wie gut er sich mit seiner Frau versteht, vergeht dem jungen Mann allerdings das Lachen. »Ich muss was mit dir besprechen.« Das klingt bedrohlich. Der Brummi-Pilot nötigt den sprachbegabten Jüngling, auf seine nächste Griechenland-Tour mitzukommen. Er brauche dringend einen Übersetzer an der bulgarischen Grenze. Ist das nun ein Vorwand? Und was hat es mit der Pistole auf sich, die Cho unterwegs kauft? Jedenfalls entwickelt sich der Roman nun unverhofft zur Road-Novel. Bald schlottert der junge Mann nicht mehr vor Angst, sondern führt mit Cho in der LKW-Kabine jene beiläufigen Gespräche über Gott und die Welt, für die Wolf Haas ein Händchen hat. In Griechenland kommt er dann Chos Geheimnis auf die Spur. Mehr soll nicht verraten werden, nur so viel. Aus der großen Liebe wird nichts, aber 15 Kilo weniger auf der Waage sind ja auch eine Art Happy End. Die Handlung, nun ja, die wirkt schon etwas ausgedacht und bisweilen fadenscheinig. Aber noch nie hat ein Roman von Wolf Haas vom Plot allein gelebt. Entscheidend sind die Dialoge und diese leichthändige Art, über das Menschenleben zu reflektieren. Zum Beispiel, als der junge Mann erstmals das Mittelmeer sieht und Cho seine Ergriffenheit stört.
Die Frau sagt auch immer, dass du dich genierst wegen dem Bauch und nicht schwimmst. Schon vor längerer Zeit hatte ich ein Naturgesetz entdeckt. Wenn man etwas sehr Schönes erlebte, passierte immer gleich etwas entsprechend Schreckliches.
damit alles im Gleichgewicht blieb. Wenn man zum ersten Mal das Meer sah, sagte zum Beispiel jemand, »Meine Frau sagt, du genierst dich wegen dem Bauch.« So musste es sein, wegen der Balance. Es war wie beim Fliegen. Das Leben musste aufpassen, dass kein Ungleichgewicht entstand.
Zwar bleibt der berühmte Brenner-Sound mit seinen schrägen Floskeln wie »Jetzt pass auf« oder »Aber interessant« diesmal außen vor. Aber auch junger Mann lebt von den sprachlichen Pointen und der Situationskomik. Und nicht zuletzt von den Austriazismen, die für die besondere Würze sorgen. Worte wie »Pickerl« oder »Watsche« und Sätze wie »Meine Tuchhänd ist mir zu bauschig vorgekommen«. Tuchhänd ist dem Österreicher das Federbett, das plustrige Plümo. Cho erweist sich im Übrigen nicht nur lautlich als sein Verwandter von Chick. Unweigerlich denkt man vor allem in der zweiten Hälfte, wo es auf abenteuerliche Fahrt geht, an den inzwischen zur notorischen Schullektüre gewordenen Jugendroman von Wolfgang Herrndorf. Junger Mann ist ein leichtes, nicht zu leichtes Buch, vergnüglich und hintersinnig. Zweifellos hat der 1960 geborene Wolf Haas auch manch Autobiografisches aus seiner eigenen Provinzjugend in den 70ern eingearbeitet. Gute Literatur entsteht im Rückwärtsblick, gewissermaßen in der Haltung eines Skispringers, der die Schanze hinunterrast.
Den Kopf senkte ich so tief, dass ich zwischen meinen Knien nach hinten schauen konnte. Rückwärts durch die Knie betrachtet, war die Welt immer am interessantesten.
Wolfgang Schneider über Junger Mann von Wolf Haas. 240 Seiten erschienen bei Hoffmann und Campe. Es gibt diesen berühmten Satz von Anton Tschechow. Wenn im ersten Akt ein Gewehr an der Wand hängt, dann wird es im letzten Akt abgefeuert. Bei der amerikanischen Autorin Jennifer Clement kann man die Waffen kaum zählen. Und sie werden benutzt. Gun Love, also Waffenliebe, heißt ihr Roman, der jetzt bei Suhrkamp auf Deutsch erscheint. Eine Reise ist das in ein ganz anderes Florida, als wir das von den Postkarten kennen. Düster und apokalyptisch wirkt das alles. Pearl, die Ich-Erzählerin, ist 14 Jahre alt und lebt seit ihrer Geburt mit ihrer Mutter im Auto zwischen einem trostlosen Trailerpark und einer riesigen Mülldeponie. Waffen sind es, die die Geschichte vorantreiben. Eine Geschichte verlorener Seelen in Trumps Amerika. Für uns hat Ursula Merz Gun Love gelesen. Frau Merz, mein Eindruck war, dass das Buch von der ersten Seite an eine ganz eigenartige Stimmung entfaltet. Ich würde es mal eine Art Mischung aus Weltende und Wärme nennen. Das Setting in diesem Trailerpark, wo die Menschen im Auto und in Wohnmobilen leben, das könnte ja trostloser nicht sein. Aber da ist die sehr wache und reflektierte Ich-Erzählerin Pearl, die sich ganz selbstverständlich und clever in dieser Welt bewegt. Und da ist auch diese sehr enge, sehr liebevolle Beziehung zu ihrer Mutter. Was war Ihr erster Eindruck?
Ein ganz, ganz ähnlicher. Ich habe mir erst mal klar machen müssen, und ich glaube, das muss jeder Leser, dass das soziale Setting und die Lebensumstände, die wir hier antreffen, durchaus real sind. Man könnte denken, das ist eine Übertreibung. Aber es ist wirklich so, diese 30-jährige Mutter, die eben sehr früh mit 16 Pearl zur Welt gebracht hat und seitdem in einem Auto lebt. Und zwar wirklich ein Auto. Also es gibt einen Vordersitz und einen Hintersitz. Ja.
Das sind wie die zwei Zimmer für die beiden.
Ja, und die beiden haben sich auch aufgeteilt. Also vorne, also da am Steuerrad, wohnt in Anführungsstrichen die Pearl, die 14-Jährige. Das Armaturenbrett ist sozusagen ihr Kinderzimmer. Da hat sie ihre minimalen Habseligkeiten aufgebaut. Und auf der Rückbank wohnt die Mutter. Die Küche ist im Kofferraum, also da sind die Lebensmittel und die Habseligkeiten und so leben die. Und man könnte das für eine absurde Allegorie oder eine Parabel halten, aber das ist es nicht. Es gibt wirklich Menschen in Amerika, die genau so leben. Übrigens auch im Silicon Valley gibt es einen riesigen Parkplatz, wo Familien mit Kindern in Autos leben. Also das nur voraus. Es ist natürlich sozusagen die unterste Unterschicht, die wir hier antreffen, die Ärmsten der Armen. Und trotzdem, und da haben Sie vollkommen recht, gibt es vom ersten Satz an, buchstäblich vom ersten Satz an, ich glaube, der heißt, meine Mutter ist eine
Tasse Zucker.
Eine Tasse Zucker. Da wissen wir schon, wir haben es mit Poesie zu tun. Mhm. Das heißt, mit Verzauberung, Kraft der Sprache, Kraft der Fantasie, Kraft der Bilder. Das ist ein seltsamer Zusammenstoß aus höllischem, realem, gesellschaftlichem Leben und verzaubernden Bildern. Beide Personen, also sowohl die Tochter Pearl, vor allem aber auch ihre Mutter, die vereinen das in sich. Also vor allem von der Mutter, von der 30-Jährigen, die im Grunde wie eine größere Schwester ist und sehr noch naiv und unerwachsen irgendwie wirkt. Was sie der Pearl, ihrer Tochter, mitgeben will, ist diese Fähigkeit, noch das Schwärzeste rosarot zu sehen. Also es gibt ziemlich früh im Roman eine wunderschöne Szene, klassische Szene, die beiden liegen im Auto und schlafen ein. Das kennt man auch von Familien, die ein Haus haben. Die Mutter plappert noch so ein bisschen vor sich hin, um die Tochter zu beruhigen, kurz vorm Einschlafen. Nur liegen die beiden eben im Auto. Aber das Gespräch, das sie führen, ist wie von einer bürgerlichen, etwas verträumten Familie. Die Mutter sagt, guck mal, jetzt kommen die Sterne, der Himmel ist dunkel. Und dann sagt die Mutter, weißt du, dass man die Sterne auch hören kann. Die haben Geräusche und da liegen sie im Auto und versuchen, die Sterne zu hören. Und dann hören sie es ja auch. Also eine unglaublich poetische Szene.
Und das steht so im Widerstand Wahnsinn. Gegen diese unglaublich rauen Wirklichkeit.
Der extrem rauen Wirklichkeit. Die Luft ist sozusagen geschwängert von sehr vielem. Zum einen, Sie haben es gesagt, es ist in unmittelbarer Nachbarschaft gibt es eine riesen Müllhalde, auf der die giftigsten Sachen verbrannt werden. Also jeder Atemzug außerhalb und innerhalb des Autos natürlich auch atmet die wahnsinnige Gifte an. Und die Luft ist auch symbolisch geschwängert von Blei, nämlich von Waffen.
Wie ging es Ihnen mit Pearl, mit der Ich-Erzählerin, diese 14-Jährige, die äußerlich ein bisschen wie ein Engel wirkt? Die Mutter nennt sie Pearl, Perle, weil
ganz
sie
leicht
ganz
albinohaft
weiß ist.
Albino,
sie hat fast silberne Haare und eine ganz helle Haut.
Helle Haut.
Ganz ungewöhnlich. Mhm. Aber die ist ja auch eine sehr reflektiert für einen Teenager, schon sehr weit. Man merkt, die Mutter hat schon viel Einfluss auf sie gehabt, glaube ich.
Ja, sie ist zum einen so ein bisschen eine Kunstfigur. Also sie ist für eine 14-Jährige weiß sie eine Spur zu viel. Also sie ist eine literarische Kunstfigur zum einen. Zum anderen ist natürlich ein Mädchen, das auf einem Trailerpark aufwächst. Und das betrifft ja jetzt nicht nur das Auto, in dem sie wohnt, sondern auch die Gesellschaft, in der sich befindet. Also um sie herum sind andere Familien, die in Autos oder in Containern oder was, die hat natürlich wahnsinnig viel gesehen. Das ist das, was man Streetwise nennt. Also deren Intelligenz und Erfahrung kann man nicht vergleichen mit der eines behüteten, geschützten Vorortmädchens. Sie ist von Natur aus sehr intelligent, aber sie ist auch wirklich einfach lebenserfahren. Also eine letztlich enorme Vitalität, um mit diesen extremen Umständen zurechtzukommen.
Und diese beiden eben, die bilden ja sowas wie eine symbiotische Absolut. Gemeinschaft, die Mutter und die Tochter, wie die da zusammen eigentlich irgendwie glücklich in diesem Auto hausen. Aber eines Tages wird diese eingeschworene Gemeinschaft gestört, als nämlich ein Mann in Margot, so heißt die Mutter, in ihr Leben tritt, Ailey Redmond, dem sie rettungslos verfällt. Und Pearl sagt ja auch, es gibt einen Teil, bevor Ailey kam und das danach. Das ist der Wendepunkt der Geschichte. Ailey wird zum Unheilsbringer für die beiden.
Das ist tatsächlich so, also der Einbruch des Satans. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Sie sagten, die leben natürlich, es wirkt einigermaßen glücklich. Aber um dem Roman gerecht zu werden, muss man sagen, er schildert jetzt nicht das Glück. Er schildert sozusagen auch, wie man im extremen Unglück sich die Dinge ein bisschen so zurechtlegen kann, dass sie in Ordnung wirken. Aber der Roman an sich verschönert nicht. Sie ist eine Illusionskünstlerin, die Mutter, aber der Roman ist es irgendwie nicht. Aber dann tatsächlich, Sie haben recht, kommt der große Einbruch. Dieser Mann, von dem man schon ahnen kann, dass er der Mutter kein Glück bringt und noch weniger der Pearl, der Tochter, die sich jetzt immer außerhalb des Autos aufhalten muss, weil er sozusagen die Rückbank mit der Mutter besetzt. Und dann fängt sie an, mehr durch den Trailerpark zu streifen, sich in einem leeren Container aufzuhalten. Und sie kommt dann auch mehr in Kontakt mit anderen Trailerpark-Bewohnern und mit dem Priester, den es dort gibt. Der ist sehr wichtig. Und langsam ahnen wir, dass nicht nur dieser Liebhaber der Mutter zum Verhängnis wird, dem Roman, sondern eben die Waffen. Man ahnt langsam, dass dieser ganze Trailerpark ein Standort für Waffenschmuggel ist.
Genau, da kommen wir zum Titel Gun Love, also Waffenliebe. Das ist ja irgendwie ironisch, denn es geht natürlich um Gewalt, um den Waffenwahn in Trumps Amerika. Jeder hat eine Waffe in diesem Roman, sogar Pearl hat am Ende eine Waffe. Ja. Und sie werden wirklich im großen Stil illegal gehandelt, nach Mexiko verschoben. Zynischerweise spielt da der örtliche Pastor eine wichtige Rolle. Und sie werden im Roman auch tödlich abgefeuert, die Waffen natürlich.
Also der Roman, man muss leider sagen, zerfällt fast in zwei Teile. Der erste Teil ist eigentlich so ein Szenario, eine Beschreibung des Lebens dieser beiden, dieser Mutter und ihrer Tochter. Und das ist ja nun ein so extremes Leben, das hätte mir persönlich als Roman gereicht.
Ja? Der erste Teil ist ganz stark, muss
der
man sagen.
Der ist ganz stark, ja, auch sprachlich, bildlich, unglaublich. Ich kannte diese Schriftstellerin bislang nicht. Das ist auch erst ihr zweiter Roman, der ins Deutsche übersetzt wurde. Und was wichtig ist, sie ist Amerikanerin, aber sie ist in Mexico City aufgewachsen, wo sie heute auch größtenteils lebt. Der Roman endet ja auch in Mexiko. Und auch ihre vorherigen Romane haben sehr viel mit Gewalt, Subproletariat, Entführung von Mädchen im mexikanischen Elend zu tun.
Das heißt, also sie kennt sich sehr gut aus mit ihren Gegenständen.
Sie ist milieufest, das ist ganz klar. Also ich glaube, zum Beispiel die Poetisierung eines solchen Settings kann man sich wirklich nur erlauben, wenn man es tatsächlich real kennt, wenn man es dokumentarisch und empirisch sehr gut kennt. Ja, es kommt nun, man muss es glaube ich sagen, die Mutter wird erschossen. Pearl ist nun eine junge Waise. Es ist nicht unwahrscheinlich, ja? Also ich meine, dass in diesen Verhältnissen, dass da Menschen schneller ermordet werden als was weiß ich wo.
Es gibt ja sogar ein Wort für die Kinder, deren Eltern erschossen worden. Schutz heißen sie nämlich. Also das ist ein verbreitetes Phänomen.
Weil das sehr oft passiert, zumal dahin, wo wir jetzt kommen, also die macht sich auf den Weg, die Pearl. Es wird jetzt ein Roadmovie mit zwei anderen jungen Leuten aus dem Trailerpark, die alle verwickelt sind in den Waffenschmuggel, gelangt sie jetzt über die mexikanische Grenze, also der Roman verliert dann ihre Spur, aber es wird jetzt ein Thriller. Also aus einer sehr, sehr starken Beschreibung des Lebens wird ab der Mitte ein sehr handlungsstarker Thriller. Und dieses Thrillerhafte, es hätte es für mich persönlich nicht gebraucht.
Das geht mir ähnlich. Also ich finde, im zweiten Teil fällt der Roman doch dann deutlich ab gegenüber dem ersten Teil. Aber man muss sagen, Jennifer Clement ist eine ganz tolle, große Erzählerin. Ihr gelingen unglaublich eindrucksvolle Bilder, Metaphern. Sie ist ja auch Lyrikerin. Ja. Das merkt man dem Roman, finde ich, an. Der erste Satz, haben Sie erwähnt, ist schon toll. Meine Mutter war eine Tasse Zucker. Dann gibt es zum Beispiel ein Bild mit einem Feld aus 63 in die Erde gepflanzten Barbie-Puppen, das da eine Nachbarin macht. Oder wie sich Pearl zwischen Hunderten von Waffen auf einem Autorücksitz eingeklemmt versteckt. Das sind alles Bilder, die man im Kopf behält, wie große Filmszenen eigentlich.
Ja, eine sehr, sehr visuelle Prosa. Also es gibt viele Metaphern, aber die sitzen alle. Also es ist nicht sprachlich überreizt, sondern sehr, sehr stark. Und dazwischen gibt es auch immer einfachere, sachlichere Sätze und dann aber, wie Sie erwähnt haben, diese unglaublich eindringlichen, tollen Bilder.
Vielen Dank, Ursula Merz.
Gerne.
Mit ihr sprach ich über Gun Love von Jennifer Clement, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Nikolai von Schweder-Schreiner, 252 Seiten, erschienen bei Surkamp.
Too much.
Musik aus Norwegen. Aus der Nähe von Oslo stammt die Sängerin Marit Larsen. Dem Ort, an dem man aufgewachsen ist, kann man nur schwer entfliehen. Denn auch wenn man wegzieht, es bleiben immer prägende Erinnerungen. Der Norweger Thomas Espedal kommt aus Bergen. Dort regnet es viel. Jetzt hat er seinem Heimatort eine melancholische Liebeserklärung gewidmet. Bergeners heißt sein neues Buch. Ähnlich wie sein hier bei uns viel bekannterer Kollege Karl-Uwe Knausgard nutzt auch Espedal sein eigenes Leben als poetisches Material. Aus seiner Heimatstadt ist er oft geflohen. Vor dem Rummel um seine Person nach Erscheinen von Knausgards Büchern, in denen er vorkommt. Vor der Einsamkeit, nachdem seine Freundin ihn verließ. Und vor sich selbst. Aber er ist immer wieder nach Bergen an den Ort seiner Kindheit zurückgekehrt. Ulrich Rüdenauer über Bergeners.
Bergen ist die regenreichste Stadt Europas. Es ist ein Ort, dem man vielleicht auf eine melancholische Art verfallen sein muss, wie sie hingeduckt zwischen aufragenden Bergen kauert, an der norwegischen Küste gelegen, nass und kleinstädtisch, trotz der fast 280.000 Einwohner, trotz des immensen kulturellen Angebots.
Viele schaffen es nicht, längere Zeit in Bergen zu wohnen. Der gefängnisartige Regen, das feuchte Eingesperrtsein zwischen den Bergen macht einen krank und lebensmüde. Man ist gezwungen, hinter verschlossenen Türen zu leben, allein oder in kleinen Familien. Man geht von Haus zu Haus, von Lokal zu Lokal, von Bar zu Bar, von drinnen zu drinnen. Man könnte sämtliche Einwohner aus der Stadt wegschaffen und sie mit ganz anderen Leuten neu füllen. Die Stadt würde dieselbe bleiben.
Thomas Espedal lebt in Bergen und man könnte diesem schwermütigen Autor wahrscheinlich keinen besseren Wohnort andichten. Als sein erster Roman erschien, in den 80er Jahren noch, hatte ihm ein alter, weiser Lektor, der selbst aus der Hansestadt weggezogen war, nach Jahrzehnten aber noch im Bergener Dialekt redete, geraten, er solle sich lieber auf und davon machen. »Zieh weg«, sagte er zu Espedal, »sonst wirst du noch ein Bergener.« Aber der junge Schriftsteller durchschaute den erfahrenen Lektor. Er wusste instinktiv, dass diesem auch das Weggehen nichts genutzt hat, er noch immer an seine Herkunft gekettet war. Davon, von dieser Gebundenheit an die Heimatstadt, handelt Espedals neues Buch Bergeners. Zumindest handelt es davon auch. Es scheint eine innige Verbindung zwischen dem Lebensort und einer seelischen Disposition zu geben, die sich nicht kappen lässt. Einmal heißt es in Bergeners:
Was kannst du tun, wenn es ganz schwarz wird? Du schaltest die Nachttischlampe an und das Kunstlicht wird erstickt, als würde ihm Luft fehlen. Als würde die Dunkelheit durch die Haut sickern und alles Licht, alle Luft im Zimmer ersticken. Das schwarze Zimmer. Die Dunkelheit kommt von innen.
Dass die Dunkelheit von innen kommt, das spürt man in diesen Texten, auch wenn sie luzide sind, manchmal ganz hell strahlen, weil ein Satz etwas ins rechte Licht setzt und die poetische Unbedingtheit der schonungslosen Selbstbetrachtung entspricht. Bergeners trägt, wie auch die meisten anderen Bücher Thomas Espedals, keine Gattungsbezeichnung. Sein Werk ließe sich vielleicht als assoziativ fortschreitender Lebensroman beschreiben. Ein Roman allerdings, der für alle möglichen Genres, Sprechweisen und Reflexionen offen ist. So begegnen einem in Bergeners Erzählungen und Erinnerungsfragmente. Essayistische Passagen stehen neben autobiografischen Anekdoten und diese wiederum neben Gedichten. Porträts von Bewohnern der Stadt und Begegnungen mit Schriftstellerkollegen finden ebenso Aufnahme wie wunderbar pointierte Charakterisierungen von Orten und Plätzen. Der formalen Vielfalt entspricht eine Rastlosigkeit des Erzählers, der ein alter Ego des Autors ist, ein literarisches Ich, eine Möglichkeit des Selbst, das die Angst vor dem eigenen Verlorengehen in Schrift verwandelt. Anders als beim in Espedals Texten immer wieder erwähnten und als Figur auftauchenden Schriftstellerfreund Karl-Uwe Knausgård ist Espedals Schreiben allerdings konzentrierter, kunstvoller. Wo Knausgård sein Material exzessiv ausbreitet, dem kleinsten Detail Beachtung schenkt und alles extensiv ausweitet, verdichtet Espedal. Wo Knausgård der unverstellten Sprache vertraut, geht Espedal sehr viel skrupulöser und filigraner vor. In einem aber dürften die beiden sich treffen. So schreibt Espedal in Bergenes, und man darf das durchaus als literarisches Programm lesen:
Wir dürfen uns nicht in einem Gedicht und einem konstruierten Universum verlieren, in falscher Literatur. Was wir schreiben, muss wahr sein. Wir müssen das Wirkliche mit all unserem Ernst und all unserer Kraft beschreiben, sagte ich.
Der Titel Bergenes soll natürlich an James Joyce und seine Dubliners erinnern, an jenen Zyklus von Kurzgeschichten aus dem Jahr 1914, mit dem der Ire seiner geliebten und zugleich verhassten Geburtsstadt ein Denkmal setzte. Wie bei Joyce, der in Bergenes übrigens einen Cameo-Auftritt hat, gibt es auch bei Espedal eine eher zwiespältige Beziehung zum Heimatort. So führt es den Erzähler immer wieder fort von Bergen. Das Buch beginnt in New York und endet in Berlin. Zwischendurch erinnert er sich an seine Zeit in Nicaragua, schildert die Fahrt nach Oslo, wo seine Tochter lebt. Aufbruch und Rückzug stehen hier in einem ewigen Spannungsverhältnis, ebenso wie Heimat und Fremde, Gegenwart und Vergangenheit. Der Erzähler kehrt, wie schon in früheren Büchern, in Gedanken immer wieder zurück zu seinen früheren Lieben, und in den Erinnerungen scheint das Zerstörerische auf, das absoluter Hingabe stets eingeschrieben ist. In dem Gedicht De Profundis, der Titel ist nicht umsonst einem Bußpsalm entlehnt, einem Totengebet, heißt es:
Eine zu lieben, die weg ist, das ist dasselbe wie schreiben. Zu schreiben, das ist die Liebe zum Tode.
Espedal, oder besser sein Erzähler-Ich, ist wohl das, was man einen hilflosen Liebenden nennen könnte. Die Geliebte ist zugleich immer auch Retterin.
Nachts, wenn Janne eingeschlafen war, setzte ich mich aufs Fensterbrett, die Beine nach außen, im 11. Stock und rauchte Zigaretten. Plötzlich wurde ich von einem mächtigen Impuls übermannt, ich wollte mich hinauswerfen. Der Gedanke war so beherrschend und stark, ich musste mich zwingen, rückwärts vom Fenster wegzugehen, Schritt für Schritt rücklings zum Bett, mich neben Janne zu legen und ihre Hände über meine Brust zu ziehen. Ich fesselte mich an sie, zog ihr Haar über mein Gesicht und flocht meine Beine mit ihren zusammen. Jetzt war ich gefesselt, jetzt war ich in Sicherheit. Ich war an sie gefesselt.
Es sind solche Passagen, die einen als Leser an diesen Text fesseln. Passagen, die ungeschützt sind und unmittelbar und dabei doch hochliterarisch. Übrigens fabelhaft lakonisch von Hinrich Schmidt-Henkel ins Deutsche gebracht. Es sind keine aufbrausenden Texte. Es gibt nichts Kraftmeierisches in ihnen. Und wenn sie mehr oder minder subtil auf biografische Episoden im Leben Espedals verweisen, reale Namen werden ohne Scheu verwendet, so hat das doch nichts Denunziatorisches. Diese einen großen Heilraum erzeugende Prosa, die von Mythen durchzogen ist und von Stimmen anderer Autoren wie Peter Handke, James Joyce, Jon Fosse oder Knut Hamsun, scheint nur das Ich noch ein bisschen nackter zu machen. Die Heimatstadt ist vielleicht der Ort, den man immer wieder verlassen muss, um ihn begreifen, um wirklich an ihn zurückkehren zu können. In ihm sind die Erinnerungen geborgen, die das undurchdringliche Ich formen und die einen auch verfolgen. Er enthält, so groß oder klein er sein mag, die ganze Welt. Für Thomas Espedal ist Bergen dieser Ort, und mit Bergenes legt er davon auf eindrückliche Weise Rechenschaft ab.
Bergenes von Thomas Espedal, aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. 156 Seiten, erschienen bei Mattes und Seitz. Ulrich Rüdenauer hat das Buch vorgestellt. Gäbe es ein literarisches Subgenre, Romane mit gruseligen Müttern, dann hätte Hanne Oersterwegs So wahr, wie ich wirklich bin, einen prominenten Platz darin. Die aus der nordnorwegischen Finnmark stammende Autorin ist eine Spezialistin für klaustrophobische Familienkonstellationen. In ihrem Roman aus dem Jahr 1999, jetzt im Karl Rauch Verlag auf Deutsch erschienen, findet sich eine junge Studentin eingeschlossen in ihrem Zimmer wieder. In der Wohnung, die sie mit ihrer Mutter in Oslo teilt. Bald wird klar, Johanne ist auch in sich selbst gefangen. Und gefangen in einer seltsam zwanghaften Beziehung zur Mutter. Der Roman gibt eine beklemmende Introspektion ins Seelenleben der jungen Protagonistin. Die Kritik von Frank Hertwig.
So wahr, wie ich wirklich bin. Wahrheit, Wirklichkeit, Sein, ein Titel wie eine philosophische Aufgabe, irritierend, flirrend, nicht leicht zu fixieren. Der im letzten Jahr in Deutschland veröffentlichte Roman von Hanne Ørstavik hieß einfach und knapp Liebe. Aber gerade er sollte uns daran erinnern, dass man dem Versprechen des Titels nicht immer trauen darf. In ihm ging es um eine Mutter und ihren Sohn, die auf eine erschütternde Weise nebeneinander herlebten. Beide völlig in sich verkapselt, beide unfähig, die Signale der Mitmenschen zu deuten. Also Liebe? Er, der unbedingte Wunsch nach Liebe. Und paradoxerweise verstärkte die große Sehnsucht nach dem anderen die Unfähigkeit zur Verständigung. Wer zu sehr begehrt, wird nicht verstehen, ja wird vielleicht nicht einmal lieben können. Jetzt im neuen Roman ist die Perspektive noch einmal reduziert. Statt zweier Sichtweisen, Mutter-Sohn, die damals kühn parallel montiert wurden, gibt es jetzt nur noch eine, die von Johanne. Wir befinden uns in einer seltsamen, ja unheimlichen Situation. Die junge Frau ist eingeschlossen, zu Hause, in ihrem Zimmer. Wir wissen nicht warum, wir wissen nicht von wem. Einen Tag wird sie eingesperrt bleiben.
Ich komme nicht hinaus. Irgendetwas ist mit dem Schloss passiert. Ich muss warten, bis Mama von der Arbeit nach Hause kommt und mir helfen kann. Als ich gestern ins Bett ging, war alles wie immer. Es war spät. Ich bin sofort eingeschlafen.
Wir lesen ihre Gedanken. Wir erfahren, was in den letzten wenigen Wochen passiert ist und verstehen, wie es zu dieser verqueren Konstellation gekommen ist. Johanne lebt mit ihrer Mutter zusammen. Der Vater fehlt. Sie studiert Psychologie und die theoretischen Versatzstücke suggerieren ihr einen Anschein von Durchblick. Sie steht unter enormem Druck, sie muss die Prüfung mit Auszeichnung bewältigen und sie steckt in einem engen, zwanghaften Korsett. Sie will ihrer Mutter genügen und sie will Gott genügen, denn die Religion ist die Stütze ihres Lebens. Wir befinden uns in nachfamiliären Verhältnissen. Wie schon in Liebe haben wir es mit den Trümmern einer Familie zu tun. Im neuen Roman hat Gott die Stelle des fehlenden Vaters eingenommen. Johanne geht regelmäßig in die Kirche, hat Freunde unter den Theologen. Reinheit ist ihr Ziel. Nach außen scheinbar gefestigt, so genau können wir das gar nicht wissen, steckt sie voller Selbstzweifel. Sie sieht sich von der Erbsünde gefangen, ist geplagt von Schuldkomplexen. Ihre Fantasien schwelgen in Gewalt und Brutalität, sie richten sich aggressiv gegen andere, gegen sich selbst. Wir lernen schnell, diese Tochter lebt in einem Gefängnis, auch wenn sie nicht in ihrem Zimmer eingesperrt ist. Haben wir es mit einer pathologischen Figur zu tun? Hanne Ørstavik lässt das offen. Wir wohnen einer Selbstentlösung bei, in der es um Fremdbestimmung geht, um Ich-Schwäche. Und um den kurzen Augenblick, wo alles anders zu kommen scheint. Denn Johanne lernt Ivar kennen. Der ist Musiker und arbeitet in der Unikantine. Und so erzählt der Roman von diesen Wochen einer neuen Lebensalternative. Ivar und Johanne kommen sich näher. Aber nie gelingt Johanne das leicht. Immer ist sie geplagt von Gewissensbissen, von Versagensängsten, Selbstekeln, Erniedrigungsfantasien, Bestrafungsvisionen. Weil sie nicht aus sich heraus kann, gibt es keinen Augenblick der Entspannung.
Dann fragte ich mich, warum er mich nicht küssen wollte. Fand er mich hässlich? Ekelerregend? Was wollte er von mir? Eine Kellerparty, irgendwo am Fluss, an der Orkeschelva, spät abends. Warum wollte er mir das zumuten? Warum ausgerechnet mir?
Eine endlose Denkspirale. Und da sind dann noch die abwertenden Bemerkungen der Mutter, die Irritation der kirchlichen Freundin. Johanne steckt in einem Netz der Abhängigkeiten. Aber dann hat sie Sex mit Ivar und ihr Körper spricht eine andere Sprache. Sie will mehr Sex, noch mehr Sex. Sie erlebt, was sie nicht kannte, nicht für möglich gehalten hat. Aber natürlich nicht ohne schlechtes Gewissen, ohne drohende, düstere Halluzination um Gewalt und Unterdrückung.
Er wollte mich von hinten nehmen. Ich war auf allen Vieren und das war so schön. Wir hatten gelacht, es hatte sich so gut angefühlt. Danach schloss ich die Augen. lag auf dem Rücken und hörte Ivas Atem. Und da sah ich den schmächtigen Mann. Er stand in der Tür. Er hatte seine Kleider ausgezogen. Das Mädchen lag auf dem Bett, stocksteif. Ich versuchte, sie zu verscheuchen, doch die Bilder zwangen sich mir auf. Willst du das eine, Johanne, dann musst du auch das andere in Kauf nehmen.
Iva möchte mit ihr für 6 Wochen in die USA fliegen, ja vielleicht für immer dort bleiben. Das ist der große innere Kampf ihres Lebens, von dem dieser Roman erzählt und den sie zu verlieren droht. Am Ende ist sie fest entschlossen zu gehen, aber was heißt bei ihr schon fest? Ihre Mutter schließt sie ein und es scheint, als wäre etwas in ihr froh, keine Entscheidung treffen zu müssen. Ørstaviks Roman wird aus der Ich-Perspektive erzählt. Die Sätze sind knapp, protokollarisch, scharfkantig, aber dieses Ich nimmt nichts wirklich wahr. Ähnlich wie im Vorgängerroman Liebe verbleiben die Protagonisten in einem engen Radius gefangen. Kaum sehen sie die Hand vor Augen, der Horizont ist nah, der Zugang zur Außenwelt verschlossen. Man lebt abgeschottet, klaustrophobisch in seinem Ich, das aber gerade darum keine Balance, keine Absicherung, keinen festen Stand hat. Hanne Ørstavik schreckt vor keiner drastischen Beschreibung der Körperlichkeit zurück, als wären Ekel und Schmerz die letzten Mittel der Selbstvergewisserung.
Ich muss pinkeln. Ich habe ja den Papierkorb, einen viereckigen Stahleimer. Wenn ich es nicht schaffe, hier herauszukommen, muss ich da hineinpinkeln. Nichts, weshalb man Theater machen müsste. Während des Krieges sind viel schlimmere Dinge passiert. Da mussten sie in die gleiche Schale pinkeln, in der sie auch ihr Essen bekamen. Pisse raus, Wasser rein.
Was wir lesen, ist ein Experiment, eine Versuchsanordnung. Es geht, wenn man so will, um die Überprüfung des Titels »So wahr, wie ich wirklich bin«. Die vom Karl Rauch Verlag veröffentlichten Romane von Hanne Ørstavik sind Ende des letzten Jahrhunderts geschrieben und mit circa 20-jähriger Verspätung auf Deutsch erschienen. Aber sie tragen kein Verfallsdatum. Sie haben keine Patina angesetzt. Sie verweisen auf keine Geschichte. Genauso wenig gibt es eine soziale Verankerung. Im Vorliegenden arbeitet die Mutter im norwegischen Kulturministerium. Wir haben es also hier nicht mit prekären Verhältnissen oder sozialer Verwahrlosung zu tun. Es herrscht ein zutiefst pessimistischer, hoffnungsloser Blick auf die menschliche Existenz. Nüchtern, fast kalt beschrieben, präzise, unerbittlich, ohne Ausweg. Es gibt auch keinen für den Leser. Wir stecken immer fest im Kopf von Johanne. Keine Einschlaflektüre, kein Kuschelbuch, aber sehr gute Literatur.
Frank Hertwig über »So wahr, wie ich wirklich bin« von Hanne Ørstavik aus dem Norwegischen von Irina Rohn. 192 Seiten erschienen im Karl Rauch Verlag.
For all that is dark, for all that is here, that is true, consider this, before your mind's made up and all falls into place, before your shoes are tied and you go on your way, before
bin jetzt tot, schreibt Lars Gustafsson in seinem letzten Buch Der optische Telegraph. Ein sprachliches Paradox, denn wer kann schon sagen, dass er tot ist? Lars Gustafsson, der große schwedische Autor, der 2016 starb, schickt uns einen letzten schelmischen Gruß. Denn Gustafsson war nicht nur ein bedeutender Lyriker und Romancier, sondern auch Philosoph. Und so kreist dieses Buch um die großen Fragen unserer Existenz. Gibt es Dinge jenseits des Sagbaren, über die wir nicht mehr sprechen können? Welche Bedeutung hat das Nichts? Was bedeutet es, nicht zu existieren? Und hat das Sinnlose eine Bedeutung? Kurt Riechelmann hat Lars Gustafssons literarisch-philosophisches Vermächtnis gelesen.
Die Wahrheit über die Welt ist keine Endstation. Sie ist ein Prozess, bei dem jeder anscheinend endgültige Schritt den Weg für etwas Neues öffnet. Man kann diese Sätze als das Mantra von Lars Gustafssons gerade posthum auf Deutsch im Sezession Verlag für Literatur erschienenem letzten Buch lesen. Der Betrieb der optischen Telegraphen basierte auf Signalstationen mit Winkelmasten, mit denen man die Buchstaben des Alphabets wiedergeben konnte. In England wurden die ersten optischen Telegraphen schon 1796 in Betrieb genommen. Gustavsson ist aber vor allem von der deutschen Linie Berlin-Koblenz, die von 1832 bis 1849 in Betrieb war, fasziniert, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass er die heute noch zu besichtigende Station Nummer 4 auf dem Telegraphenhügel in Potsdam selbst bewundern konnte. Die gesamte Strecke Berlin-Koblenz belief sich auf 550 Kilometer und bestand aus 62 Stationen. Bei schönem Wetter und guten Lichtverhältnissen dauerte die Synchronisierung der Signale zwischen Berlin und Koblenz hin und zurück nicht länger als 2 Minuten. Damit belief sich der Zeitunterschied zwischen den 2 gleichzeitigen Stationen Berlin und Koblenz bei optimalen Verhältnissen auf 1 Minute. Der allgemeine Witz an dieser Tatsache besteht für Gustavsson in der Erkenntnis, dass die Synchronisierung 2 Uhren Zeit benötigt. Ein Umstand, der zwangsläufig für jede Synchronisierung, ganz gleich wie schnell oder langsam sie verläuft, gilt und woraus nicht weniger folgt, als dass keine Gleichzeitigkeit existiert. Es existiere, schreibt Gustavsson, nur eine durch den jeweiligen Beobachter bestimmte Gleichzeitigkeit. Das Universum ist kein Aquarium, in dem alle Verläufe gleichzeitig überschaubar wären, heißt es an der Stelle weiter. Deshalb stelle unsere biologische Auffassung der Zeit ein systematisch irreführendes System dar. Die Vergänglichkeit des Augenblicks könne nie restlos im topologischen System vorher-nachher beschrieben werden. Gustavsson ist aber weit davon entfernt, in dieser Unzulänglichkeit ein Paradox zu sehen, denn dass man auch mit einem systematisch irreführenden System wie unserer Zeitauffassung gut arbeiten kann, dafür stehen unter anderem der optische Telegraph und die sie ablösenden elektronischen Telegraphensysteme. Der optische Telegraph hat für Gustavsson aber noch eine andere logisch interessante Eigenschaft. Er bietet in jedem der angewandten Zeichensysteme viel mehr Signale, als ein normales phonetisches Alphabet erfordert und eröffnet damit die Möglichkeit, Nonsens hervorzubringen. Und Nonsens ist ebenso wie Wahrheit einer der zentralen Begriffe dieses Buches. Nonsens sollte man aber auf keinen Fall mit Nichtsinn oder Unsinn übersetzen oder verwechseln. Denn Gustavsson geht es in einem hochspannenden und beispielgesättigten Gang durch die Sprachen des Alltags und der Wissenschaft vor allem um das, was er die schwebenden Referenzen nennt. Also nicht unbedingt sofort als eindeutig, als wahr, falsch oder eben einfach bedeutend zu erkennende Äußerungen vor allem sprachlicher Art. Da geht es dann zum Beispiel um die Frage, mit wem man eigentlich spricht, wenn man mit sich selbst spricht. Es scheint ja so zu sein, dass jede an uns selbst gerichtete Äußerung überflüssig ist, weil wir ja wissen, was wir sagen wollen. Dem aber ist nicht so. Und wie Gustavsson betont, ist die Erkenntnis, dass wir uns selbst immer wieder mit unseren Antworten überraschen, älter als die Entdeckung des psychischen Unbewussten durch Sigmund Freud. Überraschend ist das uns überraschende Selbstgespräch für Gustavsson aber schon deshalb, weil er das Ich für die schwebende Referenz par excellence hält. Das Ich könne überall heimisch werden und wolle doch nirgendwo bleiben, schreibt er. Wem auch immer es in den Sinn komme, habe das Recht, sich Ich zu nennen. Das Ich ist in diesem Konzept so etwas wie eine leere Unterscheidungslinie, die es ermöglicht, der Welt unsere Vorstellung von ihr zuzuordnen. Im Sinne Gustavssons ist das Ich etwas, das im Dichter seine spezielle Form findet. Durch die Sprache spiegele sich die Welt im Dichter und der Dichter spiegele sich in der Welt. Wobei das Spezifische der poetischen Weltaneignung im Schwebenden noch Unentschiedenen, das erst im Nachhinein preisgeben kann, was es wollte, zu suchen ist. Gustavsson illustriert das an einer sehr feinen Lesart von Platons Verdikt, nachdem die Poesie ein irrationales Moment enthalte, das eine Bedrohung der Rationalität mit sich bringe und damit auch die Gesellschaftsordnung bedrohe. In Gustavssons Lesart ist es aber nicht das fiktive Element in der Poesie, das Platon beunruhigt, sondern eher das Inspirierende, das Schwebende. Wobei das Schwebende wie das inspirierende Element in Gustavssons Buch immer wieder von Aussagen ethischer Entschiedenheit buchstäblich zusammengehalten werden, die so klar wie unmissverständlich sind. Wenn er etwa den Satz, es kann niemals recht sein, Kinder lebendig zu kochen, als unumstößliches ethisches Prinzip in Verbindung mit dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 bringt, bleibt nichts in der Schwebe. Gegen jede utilitaristische Verteidigung der Bombenabwürfe mit dem scheinbar abwägenden Argument, dass das Massensterben in den beiden Städten ein noch größeres Massensterben bei Fortführung des Krieges verhindert habe, setzt Gustafsson auf den objektiven, nicht anfechtbaren Wert eines jeden Lebens. Dann kann das Kochen von Säuglingen niemals richtig sein und jedes utilitaristische Argument muss abgewiesen werden. Ähnlich entschieden schließt er auch seine hochdifferenzierte Betrachtung zum Lügen ab. Der Mensch kann in der Lüge leben, die Gesellschaft kann es nicht. Wahrscheinlich muss man sehr lange suchen, um ein ähnlich strukturiertes Buch zu finden, das in jedem Satz darum bemüht ist, das klar Sagbare auch klar zu sagen und dem Unklaren sein Recht nach dem Motto zu lassen, wenn man etwas nicht klar sagen kann, kann man es unklar vielleicht schöner sagen.
Kurt Riechelmann über Der optische Telegraph von Lars Gustafsson aus dem Schwedischen von Barbara M. Karlsson. 126 Seiten erschienen im Secession Verlag. For all that is said. For all that is now. Heute haben wir im SWR 2 Lesenswert Magazin vorgestellt. Junger Mann von Wolf Haas, Hoffmann und Campe. Gandler von Jennifer Clement, Surkamp Verlag. Bergeners von Thomas Espedal, Mattes und Seitz. So wahr, wie ich wirklich bin von Hanne Oersterwick, Karl Rauch Verlag. Und Der optische Telegraph von Lars Gustafsson, Secession Verlag. Alle Beiträge können Sie auch im Netz nochmal nachhören und nachlesen unter swr2.de. Nach den Nachrichten geht es um 18.20 Uhr weiter mit dem Hörspiel am Sonntag. Heute Professor Bernhardi nach der gleichnamigen Komödie von Arthur Schnitzler. Das war das SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Musik kam heute von der norwegischen Sängerin Marit Larsen. When the Morning Comes heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer. Shine on, when your heart is tired, when your hands are cold. And your words are spent. Shine on when you're running dry, when the water's deep and your bones are bent. I've seen the dark and I've seen you.